HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ministerpräsident Boris Rhein, Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir und Finanzminister Michael Boddenberg haben ihren Entwurf für die Haushalte 2023 und 2024 vorgestellt. Im kommenden Jahr will das Land insgesamt rund 33,7 Milliarden Euro ausgeben, 2024 nochmal eine Milliarde mehr. Und insgesamt wesentlich mehr als im laufenden Haushaltsjahr mit rund 33,5 Milliarden Euro. Die Opposition im Hessischen Landtag kritisiert die Finanzplanung der schwarz-grünen Regierung. Schwarz-Grün jedoch will auf neue Investitionen in Krisenzeiten setzen. Aus Wiesbaden, unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Doppelt hält besser. Nach dieser Devise will Schwarz-Grün die Finanzen planen. Für 2 Jahre planen, so wird es oft gemacht, wenn ein Wahljahr bevorsteht. Dadurch soll verhindert werden, dass Beratungen, die es sonst auch im nächsten Jahr geben müsste, vom Wahlkampf überlagert werden. Ministerpräsident Boris Rhein verspricht Kontinuität.
Es sind schwierige Zeiten. Wir werden die Herausforderungen meistern. Wir werden Menschen auch mit einem solchen Haushalt selbstverständlich Halt geben. Und wir werden aufzeigen mit diesem Haushalt, wie wir durch die Krise kommen.
Aber reichen die Einnahmen dafür? Finanzminister Michael Boddenberg ist optimistisch. Der CDU-Politiker rechnet mit stetig steigenden Steuereinnahmen auch in den kommenden 2 Jahren.
Unter den gegebenen Umständen sehr erfreulich. Eine insgesamt und weiterhin sehr positive Entwicklung.
An der Schuldenbremse will er deshalb auch nicht rütteln. Im laufenden Jahr ist das Land noch mit einer knappe Milliarde neuer Schulden dabei. Im nächsten Jahr soll auf Schulden verzichtet werden und im übernächsten soll es ans Zurückzahlen gehen. Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir von Bündnis 90 Die Grünen spricht von bewegten Zeiten. Krieg, explodierende Energiekosten, steigende Inflationsraten. All das stelle den Haushalt vor große Herausforderungen.
Das heißt, wir wissen, dass wir in einer solchen Situation auch als Land handeln müssen und sind natürlich in Gesprächen mit dem Bund über die Frage, was die weiteren Pakete angeht und wie das auch uns betreffen wird.
Gemeint ist vor allem das dritte Entlastungspaket, das der Bund gegen die Krise schnüren will. Hier jedoch will Hessen mehr Mitspracherechte, genauso wie andere Länder. Hessen fordert Entlastungen an anderer Stelle. Die bisherigen Beihilfen an die Länder für Busse und Bahnen, für bezahlbares Wohnen, für die Flüchtlingshilfe müssten aufgestockt werden. Schwarz-Grün will allen Krisen zum Trotz auf langfristige Investitionen setzen. Beim Internetausbau, im Zentrum stehen aber die Schulen und die Justiz. Genau hier setzt aber auch die Kritik der Opposition an. Marius Weiß von der SPD sieht hier wenig Möglichkeiten des Landes.
Ich glaube, dass die schwarze Seite der Koalition hier gerne die Zahl von 4.000 Lehrern ins Schaufenster stellen möchte, weil sie sie im nächsten Jahr auf die Plakate zur Landtagswahl schreiben möchte.
Die FDP-Finanzpolitikerin Marion Schardt-Sauer kritisiert, dass überhaupt für so einen langen Zeitraum von 2 Jahren geplant worden sei.
In Krisenzeiten ein Doppelhaushalt über 24 Monate, das ist kein gutes Instrument, um das Land durch die Krise zu navigieren, zu schauen, wo braucht es zielgenaue Hilfe. Und die vermissen wir auch inhaltlich.
Im Oktober soll im Landtag beraten werden über den Doppelhaushalt. Zu erwarten sind heftige Auseinandersetzungen.
Hessens Landesregierung will in den nächsten Jahren keine neuen Schulden machen. Das hat Ministerpräsident Boris Rhein angekündigt bei der Vorstellung des Haushalts für 2023 und 2024. Andreas Meyer-Feist berichtete aus Wiesbaden. 2018 ist die Aktivistin Greta Thunberg das erste Mal auf die Straße gegangen, in ihrer Heimat Schweden, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Und damit hat sie eine weltweite Protestbewegung von Schülern ausgelöst, Fridays for Future. Am Anfang gingen sie jeden Freitag zum Klimaprotest, mittlerweile ist es ruhiger um die Bewegung geworden. Aber es gibt sie noch. Weltweit haben jetzt wieder Klimaproteste stattgefunden. Auch in Hessen gab es rund 20 Aktionen. Und unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm gibt uns einen Überblick, wie die Demos gelaufen sind.
Mit Bannern und Plakaten ziehen hunderte Demonstranten von der Bockenheimer Warte durch Frankfurt. Klimaschutz ist Menschenschutz, ist zum Beispiel zu lesen. Oder wäre die Erde eine Großbank, hättet ihr sie längst gerettet. Gemeint ist die Politik. Die tut nach Meinung von Fridays for Future noch lange nicht genug für den Klimaschutz, sagt Abiturientin Mia.
Also wir gehen heute eben auf die Straße, weil die Klimakrise und auch die soziale Krise eben immer weiter eskalieren. aber trotzdem Energiekonzerne immer weiter Profite einfahren. Es kann eben nicht sein, dass sich Menschen ihren Lebensunterhalt nicht mehr leisten können, während andere Firmen eben immer mehr Umsatz machen auf Kosten der Bevölkerung.
Auch die Verkehrspolitik ist ein Thema, das viele Teilnehmer des Klimastreiks umtreibt. Sie ärgern sich übers Gezanke ums 9-Euro-Ticket. Es müsse viel mehr Geld in Busse und Bahnen gesteckt werden, statt in Autobahnen. Unter den Demonstranten in Frankfurt sind nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch sehr viele Erwachsene, die die Forderungen unterstützen. Unter ihnen einige ältere Frauen, die ein eigenes Bündnis gegründet haben, die Grandparents for Future, erklärt Marianne Kahn.
Ja, wir sind einfach sehr, 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 sehr enttäuscht. Politik und Unternehmen und Presse und so, da passiert ein kleines bisschen was, aber in unseren Augen überhaupt nicht genug. Uns geht inzwischen auch gar nicht mal mehr nur um die Zukunft. Das ist ja heute im Hier und Jetzt schon. Unsere Heimat brennt.
Auch in Darmstadt gehen Demonstranten auf die Straße. Am Ludwig-Georgs-Gymnasium versuchen Aktivisten, die Schule zu besetzen. Das gelingt zwar nicht, aber die Teilnehmer demonstrieren und diskutieren auf dem Schulhof. Das hat auch einen ganz praktischen Grund, sagt Fridays for Future-Aktivistin Marei Joachim.
Wir haben versucht, die SchülerInnen aus den Schulen rauszuholen und auf die Straße zu bekommen. Aber das war ja dann, okay, dann bekommt ihr halt unentschuldigte Fehlstunden, wenn ihr das macht. Und deswegen haben wir halt für uns gesagt, wir müssen uns ein Mittel suchen, wo nicht einfach LehrerInnen sagen können, so, nö, ihr dürft es nicht und ihr bekommt dadurch dann Konsequenzen, obwohl man sich ja eigentlich nur fürs Klima einsetzen möchte.
Auch in Kassel, Fulda, Heppenheim und anderen Städten gibt es Klimastreiks. In ganz Hessen beteiligen sich tausende Menschen. Doch es sind deutlich weniger Leute als noch vor 3 Jahren, als die Fridays for Future-Proteste das erste Mal stattfanden. Doch die Aktionen seien nach wie vor wichtig, denn sie wirkten, meint der 18-jährige Silva. Er ist beim Klimastreik in Gießen dabei.
Also ich denke, man sieht recht eindeutig, dass seit es eigentlich Fridays for Future gibt, versucht jede Partei zu sagen, dass sie das beste Programm für Klimaschutz hat. Und ich bin schon davon überzeugt, dass da Fridays for Future eine großen Anteil dran hatte.
Doch die Klimaziele seien eben noch lange nicht erreicht. Deshalb wollen Fridays for Future auch weiterhin auf die Straße gehen.
Schülerinnen, Studierende und Aktivisten sind wieder für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen, weltweit und auch in ganz Hessen. Marie-Kathrin Fromm über die Demonstrationen. Ein ehemaliger Jugendtrainer des Vereins Wien Wiesbaden und anderer Vereine soll Kinder und Jugendliche vergewaltigt, missbraucht und genötigt haben. Einige Opfer soll er betäubt haben, die anschließenden Vergewaltigungen auch gefilmt haben. Der Prozess gegen den 35-Jährigen vor dem Frankfurter Landgericht hat begonnen. Die Vorwürfe der Frankfurter Staatsanwaltschaft sind drastisch. Mein Kollege Uwe Beutler hat mit hr-Frankfurt-Reporter Frank Angermund über den Prozessauftakt gesprochen und er hat ihn zunächst gefragt, was dem Mann genau vorgeworfen wird.
Ja, da stockt mir zumindest wirklich der Atem. Insgesamt 10 Kinder und Jugendliche soll der Angeklagte vergewaltigt, sexuell missbraucht und genötigt haben. Ihm wird auch noch die Herstellung von Kinderpornografie und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft einige seiner Opfer per Messenger-Dienst unter falschem Namen kontaktiert haben, hat ihnen da gedroht. Dann hat er ihnen unter seinem richtigen Namen Hilfe angeboten, soll die Kinder und Jugendlichen dann mit Hilfe von Schlafmitteln, K.O.-Tropfen oder Alkohol in Süßigkeiten und Getränken betäubt haben. Und anschließend soll er dann die Vergewaltigung gefilmt haben. Andere Spieler soll er durch seine Autorität als Jugendtrainer missbraucht haben.
Frank, wie hat der Angeklagte jetzt auf dich gewirkt? Hat er überhaupt was gesagt?
Also es war ziemlich überraschend. Er ist erstmal mit Handschellen auf dem Rücken in den Gerichtssaal geführt worden. Seine Anwälte haben dann versucht, ihn mit Aktendeckeln, also sein Gesicht, vor den Fotografen zu verdecken. Und man konnte sehen, dass er gar nicht wie ein Fußballtrainer aussieht, wie man sich das vorstellt. Er wirkte eher unsportlich, dicklich. Als die Fotografen dann raus mussten, dann wirkte er allerdings recht entspannt. Obwohl die Vorwürfe gegen ihn extrem sind und ihm 15 Jahre Gefängnis und anschließende Sicherheitsverwahrung drohen. Er hat mit seinen Anwälten gescherzt und gelacht. Obwohl diese Ausgelassenheit eher von seinen Anwälten inszeniert wurde, hatte ich das Gefühl. Er hat nichts zu den Vorwürfen gesagt, zumindest heute nicht, auch nicht als die Richterin ihm gesagt hat, dass ein Schuldeingeständnis sich positiv auf das Urteil auswirken könne.
Die Öffentlichkeit ist ja teilweise ausgeschlossen worden. Warum? Was ist da der Grund?
Ja, zum Schutz der minderjährigen Opfer und ihrer Privatsphäre, damit sie, wenn sie vor Gericht aussagen müssen, keine schlimmen Details vor der Presse erzählen müssen oder vor Publikum. Der Saal heute war voll. Es waren noch einige Eltern der Opfer da. Die Jugendlichen sind schwer belastet. Deshalb mussten wir auch raus, als die Anklage verlesen wurde, denn dort wurden ja die Namen der Opfer und die detaillierten Handlungen geschildert. Aber nicht nur die Nebenklage hat den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, sondern auch die Anwälte des Angeklagten. Da sonst Details zu seiner Sexualität bekannt würden, war die Begründung. Allerdings, der Schutz der Opfer wiegt an dieser Stelle deutlich schwerer als der Schutz des Angeklagten. Deshalb wird die Öffentlichkeit auch von großen Teilen der Hauptverhandlung ausgeschlossen werden.
Ja, wie geht der Prozess jetzt weiter?
Ja, wegen der vollen Terminkalender aller Prozessbeteiligten erst am 5. Oktober. Man muss sich vorstellen, da saßen heute 5 Nebenklageanwälte, 3 Sachverständige, 3 Verteidiger, 2 Staatsanwälte und der 5-köpfige Senat. Da war also richtig was los. Der Prozess geht im Oktober weiter. Er wird länger dauern. Terminiert ist er erstmal bis Ende November. Sollte der Angeklagte sich allerdings doch noch einlassen, dann könnte der Prozess an manchen Stellen etwas gestrafft werden. Aber ob das so kommen wird, ist doch fraglich.
Frank Angermund über den Prozessauftakt in Frankfurt. Einem ehemaligen Jugendtrainer des SVW in Wiesbaden werden unter anderem Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen.
HR Info.
Kommt der nächste Bobbycar-Weltmeister aus Mittelhessen? Das entscheidet sich am Wochenende beim letzten Saisonrennen des Bobbycar-Sportverbands. Luke Offenbach kommt aus Löhnberg im Kreis Limburg-Weilburg und fährt in der Kinderklasse 7 bis 9 Jahre mit. Der 8-Jährige steht im Moment punktgleich mit einem anderen Fahrer auf Platz 1 der Weltrangliste. Am Sonntag kann er in Baden-Württemberg seine erste Bobbycar-Weltmeisterschaft klarmachen. Benny Müller hat Luke bei seinem letzten Training vor dem Rennen besucht.
Auf die Plätze! Fertig, los!
Paddy Offenbach fährt mit seinem Sohn Luke einen steilen Berg in Löhnberg im Landkreis Limburg-Weilburg runter. Die beiden sitzen auf ihren Bobbycars und trainieren. Denn am Wochenende beim letzten Saisonrennen kann der 8-jährige Luke Weltmeister werden.
Also ich bin schon aufgeregt auf die Weltmeisterschaft, weil ich bin jetzt das erste Mal in der Weltmeisterschaft und es wäre halt cool, wenn ich das auch gewinne.
Die ersten beiden Rennen des Bobbycar-Sportverbands liefen für Luke sehr gut. Einmal Zweiter, einmal Erster. Und jetzt steht er punktgleich mit einem anderen Fahrer auf Platz 1 der Weltrangliste. Am Sonntag entscheidet sich dann in Groß-Erlach in Baden-Württemberg, wer den Titel in der Altersklasse 7 bis 9 mit nach Hause nimmt. Und wie fühlt sich das auf dem Bobbycar so an?
Also schon schnell. Man hat halt dann vorher ein bisschen so ein Gefühl, dass man dann irgendwie einen Unfall hat oder so. Aber die letzten Rennen habe ich gut bestanden.
Weltmeisterschaft hin oder her, es gibt aber keinen Druck, sagt Papa Paddy Offenbach. Er fährt selbst beim Rennen am Wochenende mit, steht in der Amateurklasse auf Platz 3. Und ist er vor seinem oder vor Lukes Rennen aufgeregter?
Vor Lukes seinem Rennen, definitiv. Ich weiß, was passieren kann. Auch bei den Geschwindigkeiten, die der Luke fährt, wenn die einen Unfall bauen. Ich will nicht, dass ihm was wehtut, dass er Schmerzen hat, dass er enttäuscht ist. Und mir laufen regelmäßig die Tränchen runter, auch wenn er nicht gewinnt oder alles. Also ich bin da sehr, sehr emotional.
Damit nichts passiert, ist Luke gut geschützt. Handschuhe, Knie- und Ellbogenschützer und natürlich der Helm. Die Kids werden rund 30 bis 40 Stundenkilometer schnell. Bei den Erwachsenen geht es bis über 90 rauf. Außerdem fahren sie nur minimal veränderte Bobbycars. Erst ab 12 dürfen die dann richtig aufgemotzt werden. Seinen Freunden und seiner Lehrerin in der Schule hat Luke natürlich auch von seinem Erfolg erzählt.
Wo ich letztens Erster geworden bin, habe ich sogar meinen Pokal mitgenommen, habe denen das mal gezeigt, wie denn dann so ein Pokal aussieht. Und die haben sich alle auch gefreut, dass ich Erster bin, zum Beispiel.
Jetzt wird also noch fleißig das Material getestet und für das große Rennen am Sonntag trainiert.
Luke, du musst jetzt, wenn du jetzt gleich die Kurve fährst, ist ja die Linkskurve, wenn du rausrutscht, guck, dass du ein bisschen langsamer wirst, ja. dass du keinen Unfall baust. Wir probieren nachher das andere mit den Chaperon-Rädern.
Und da rast er los. Luke trainiert mit seinem Vater Paddy Offenbach für das Bobbycar-Rennen am Wochenende, bei dem Luke Weltmeister werden könnte. Benny Müller hat die beiden besucht. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de. Ihnen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.